Ich möchte zu Beginn gern beten. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du unser guter, wunderbarer Hirte bist, der heute Abend was für uns bereithält. Du weißt, was jeder von uns mitbringt in Kopf und Herz. Ich möchte dich bitten, dass du uns genau da rein begegnest mit allem, wie wir heute hierher gekommen sind. Ich möchte dich loben und preisen für dein Wort, für die Bibel, dass es uns Weisung und Klarheit in unser Leben gibt. Möchte ich bitten, dass du heute Abend durch dein Wort zu uns sprichst und dass du Reden und Hören segnest zu deiner Ehre. Amen. Jones, du darfst gleich die erste Folie auflegen, dank dir. Ich habe euch was mitgebracht heute Abend, was mich eigentlich schon fast mein ganzes Leben lang beschäftigt, nämlich die Frage nach dem Gebet und das, was es eigentlich ist und warum wir das eigentlich machen. Deshalb auch Mysterium, so ein bisschen krasses Wort, aber bis heute, zumindest in meinem Leben, finde ich diese Frage sehr berechtigt. Warum beten wir als Christen eigentlich? Warum ist uns das so wichtig? Warum spricht die Bibel so viel von Gebet, vor allem in Anbetracht dessen, wenn wir dieses Buch hier ernst nehmen? Weil sehr viel kommt hier drin vor, wo Gott sagt, hey, es ist so vieles in deinem Leben bereits vorherbestimmt. So viele Wege, die du gehen wirst, weiß ich schon. Gott weiß die Gedanken, so heißt es in Psalm 139, Gott kennt schon unsere Gedanken, bevor wir sie überhaupt denken. Er weiß schon, was wir sagen, noch bevor wir es aussprechen. Und er weiß schon, welchen Weg wir einschlagen werden, bevor wir überhaupt an der entsprechenden Kreuzung sind. Prädestination nennen wir das auf Lateinisch, prä, ne, schon vorher. Luther spricht ganz viel von Vorherbestimmung und sagt, wir können uns eigentlich zu kaum was in unserem Leben entscheiden. Und dann ist doch die Frage, warum sollen wir dann Gott überhaupt was sagen? Er weiß doch sowieso schon alles, aber diese Frage klammert natürlich diesen Beziehungsaspekt zwischen Gott und Mensch komplett aus, um den es Jesus geht. So oft begegnet Jesus Menschen und stellt dann die Frage, was willst du eigentlich, dass ich dir tue, lesen wir ganz oft hier in den Evangelien. Und manchmal sagt man, ist doch bescheuert, einen Blinden zu fragen, was willst du denn, was ich dir tun soll, könnte man sich auch selber denken. Aber Jesus möchte Beziehung, er möchte, dass wir ihm sagen, wie es uns geht. Und ich glaube, ganz viel vom Gebet ist auch für uns selber wichtig, mit Gott im Gespräch zu sein. Und ich möchte mal so anfangen, dass ich euch mal fragen will, ob es Dinge in eurem Leben gibt, das ist jetzt so eine ganz gute Frage zum Jahresanfang, die in eurem Leben einfach so sind, irgendein Status quo, von dem ihr sagt, ha, das müsste eigentlich mal anders werden. Ich weiß nicht, vielleicht hat auch der ein oder andere von euch eine Liste am Kühlschrank oder am Handy oder nur im Kopf, von dem ihr sagt, das will ich dieses Jahr jetzt anpacken, so ne Neujahrsvorsatz. Und ich finde es immer ganz spannend, ich lese immer wieder so Jahresrückblicke von Spiegel oder Zeit, wo man dann nochmal mitkriegt, was lag denn eigentlich drin in diesem letzten Jahr. Und immer wieder stelle ich fest, dass es eine Sache gibt, die sich Menschen ganz besonders vornehmen, nämlich ganz oben auf den Listen steht oft so Ernährung und Abnehmen. Ja, das sind so ganz wichtige Punkte, wo man sagt, keine Süßigkeiten mehr, kein dieses mehr und dafür mache ich das. Ja, das kennt ihr auch. Also ich glaube jetzt unübertrieben, dass ich Gott schon in mittlerer dreistelliger Anzahl versprochen habe, dass ich ab morgen wirklich jeden Tag Bibel lese. Kennt ihr das? Aber wirklich schon hunderte Male. Und die Frage ist doch, wir nehmen uns das immer wieder vor, klappt irgendwie nicht richtig. Und eine Sache, wo mich immer wieder dankbar macht, ist, ich bin nicht allein mit diesem Problem, weil habe jetzt wieder gelesen, gerade Fitnessstudios, die machen den großen Reibach mit dem, wie die Menschen so drauf sind, weil gerade im Dezember und im Januar gehen die Jahresabos für Fitnessstudios extrem nach oben. Ne? Stichwort Neujahrsvorsatz, jeder sagt, ab jetzt gehe ich ins Fitnessstudio und werde fitter. Und das Verrückte ist, ein überragender Teil der Menschen, die ein Jahresabo abschließen, geht nicht ein einziges Mal hin. Ist jetzt kein sehr schwäbisches Prinzip, wo man eigentlich denken müsste, ist doch merkwürdig eigentlich, dass die Menschen das machen, aber irgendwie gelingt es uns oft nicht richtig, das umzusetzen. Und ich habe euch das mal als Frage mitgebracht, was machen wir denn, was machst du denn in deinem Leben, wenn du einen Zustand hast und du sagst, den möchte ich jetzt verändern. Ich sage es mal ganz subjektiv von mir, ich unterscheide dann immer zwischen zwei Möglichkeiten, die wir eigentlich immer haben. Der Frage, ob ich Einfluss habe, kann ich denn was machen oder habe ich eigentlich gar keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Ja? Und wenn ich Einfluss habe, zumindest bei mir so, dann gerade ich schnell in Aktionismus und fange an zu machen, weil man ist ja groß und kann das machen. Also beispielsweise, wenn meine Kinder jetzt sagen, Papa, ich will einen Sandkasten, haben sie mal gemacht letztes Jahr, dann bauen wir einen Sandkasten. Ist relativ einfach, kann man ja tun. Wenn ich keinen Einfluss habe, mache ich nichts, weil ich kann ja auch nichts machen, zumindest nicht so richtig. Ich kann jetzt schon versuchen, ein paar Plastiktüten im Jahr weniger zu verwenden, aber ob dadurch das 1,5-Grad-Ziel wirklich erreicht wird, keine Ahnung. Interessanterweise habe ich bei mir herausgefunden, dass dieses kleine System in meinem Kopf auch ganz schön viel mit meinem Gebetsleben macht. Wenn ich nämlich Einfluss habe auf was, was ich tun kann, Sandkasten bauen, dann bete ich nicht dafür, dass das klappt, den Sandkasten zu bauen, sondern ich baue ihn einfach, ja. Finde ich ganz spannend, bei Dingen, die wir selber verändern können, beten wir, zumindest ich, oft relativ wenig dafür. Und dann kommt die spannende Frage, nämlich wie wir mit den Dingen umgehen, wo wir mutmaßlich keinen Einfluss drauf haben. Oktober letztes Jahr, jeder von euch hat die Bilder im Kopf aus Israel von den Anschlägen und wir sagen sofort, Gott, was ist da los? Verhilf deinem Volk zu seinem Recht, schütze es, pass auf es auf und wir fangen an zu beten. Und nehmen dadurch Einfluss. Aber interessanterweise ist es doch so, zumindest in meinem Kopf, ich will die Situation jetzt in Israel und im Gazastreifen nicht relativieren, aber mittlerweile ist es irgendwie normal geworden oder zumindest normaler. Ukraine-Krieg schon länger her, ähnliches Bild. Ne? Man sieht es dann, ist entsetzt, betet vielleicht, aber dann hört es relativ schnell wieder auf und man glaubt auch nicht so wirklich daran, dass sich jetzt durch mein Gebet konkret was verändert. Sonst müssten wir konsequent gedacht eigentlich weiter beten. Und ich finde die Frage spannend, warum beten wir eigentlich und gibt es vielleicht Texte, ich habe mich dann auf die Suche gemacht, wo wirklich ganz konkret, vielleicht noch eine Spur konkreter, wie wir es oft uns wünschen und kennen, wirklich ein Text in der Bibel drinsteht, wo das schwarz auf weiß zum Tragen kommt. Und ich möchte mir einen dieser Texte, es gibt gar nicht so viele tatsächlich, möchte ich mit euch heute Abend gern anschauen. Wir lesen mal aus 2. Könige 20. Ihr könnt hier vorne gerne mitlesen. Damals war Hiskia, König von Israel gewesen, zu dieser Zeit todkrank geworden und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, besuchte ihn. Er brachte ihm folgende Botschaft: So spricht der Herr, bring deine Angelegenheiten in Ordnung, denn du wirst sterben. Du wirst nicht mehr von dieser Krankheit genesen. Da drehte er sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn: Denke doch daran, Herr, wie ich dir immer und von ganzem Herzen treu gewesen bin, wie ich stets getan habe, was dir Freude machte. Und Hiskia weinte bitterlich. Daraufhin erhielt Jesaja folgende Botschaft des Herrn, noch bevor er den Hof verlassen hatte: Geh noch einmal zurück zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes. Sag ihm, so spricht der Herr, der Gott deines Stammvaters David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen. In 3 Tagen wirst du in das Haus des Herrn gehen. Ich will deinem Leben noch 15 Jahre hinzufügen und dich und deine Stadt vor dem König von Assyrien retten. Das tue ich um meiner Ehre willen, und um meinem Diener David zuliebe. Also sehr krass, was sich hier abspielt, wenn man sich das mal bildlich vorstellt. Vielleicht gar kein ganz bekannter Text, vielleicht schon mal gehört an anderer Stelle. Aber ich finde es wirklich immer verrückt, wenn man sich das mal bildlich vorstellt. Ja, Jesaja und Hiskia wahrscheinlich sogar befreundet gewesen. Jesaja Prophet gewesen zu der Zeit. Hiskia ein gottgefälliger König, der alles versucht hat, was möglich war, um das Volk bei Gott im Bund von damals zu halten, den sie am Sinai geschlossen haben. Und dann kommt Jesaja mit dieser krassen Botschaft, ne, der kommt zum Besuch rein und sagt, du hast ein paar Tage Zeit, um deine Angelegenheiten zu regeln, dann bist du tot. Extrem krass. Und Hiskia hört diese Nachricht und er reagiert menschlich. Er dreht sein Gesicht zur Wand und er fängt an zu beten. Und jetzt extrem spannend mal drauf zu gucken, was er denn betet. Er erinnert Gott daran, er klagt und er sagt, hey, erinnere dich doch dran, ich habe alles versucht. Er sagt jetzt nicht, ich hätte es verdient, dass ich leben darf, aber es schwingt so mit in diesen Worten hier. Er betet und sagt, ich habe alles versucht, was ging. Ich habe dir so treu, wie ich konnte, mein Leben lang gedient. Und über seinem Gebet fängt er an, bitterlich zu weinen. Wenn man sich mal aus Sicht von Jesaja vorstellt, was er da machen musste, ist jetzt auch kein schöner Gang gewesen. Und er hat wahrscheinlich, indem er die Botschaft weitergegeben hat, nicht verstanden, Gott, warum machst du denn das? So oft verstehen wir nicht, warum Gott tut, was er tut, warum er handelt, wie er handelt. Und trotzdem ist es so, wir können nicht über Gott verfügen und ihm sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Er ist Gott und Herr auch über unser Leben. Und das kommt hier ganz klar zum Tragen. Und Jesaja geht und noch bevor zur Türe hinten raus ist, sagt Gott, wart. Ich habe es mir anders überlegt. Und jetzt dieser Vers hier. Ich habe das Gebet gehört und die Tränen gesehen. Sag ihm das, ich will dich gesund machen. Du darfst 15 Jahre weiterleben und ich werde euer Volk, ich werde Israel vor den Assyrern retten. Verrückt, was Hiskia hier macht. Und ich finde vor allem krass, wenn wir drauf schauen, was er betet und vor allem auch, was er nicht betet. Wir würden vielleicht heute menschlich gesagt als erstes dafür beten, hey, mach mich gesund. Macht er nicht, steht nicht in diesem Gebet drin, er bittet nicht um Gesundheit. Ich glaube, selbstverständlich dürfen wir um Gesundheit beten, wir sollen das sogar tun und tun es in unserer geschwisterlichen Gemeinschaft ja Gott sei Dank auch sehr häufig. Aber ich behaupte jetzt mal, zumindest meine Auslegung, dass Hiskia sogar damit klargekommen wäre oder das akzeptiert hätte, wenn Gott gesagt hat, du stirbst wirklich. Er hatte so eine tiefe Gottesbeziehung, dass er sich in seinem Schmerz zuerst an Gott gewandt hat. Und auch das ist eine Frage an uns, wenn so eine Nachricht kommt, so eine Botschaft kommt, muss gar nicht so krass sein wie bei ihm jetzt, wo gehen wir da damit hin? Und wie oft wünschen wir uns, dass wir eigentlich zu Gott laufen, aber in so einer Situation, wie oft laufen wir auch vor Gott weg und können das nicht anerkennen, was oder wie Gott entscheidet. Verständlicherweise auch manchmal, wenn es um das eigene Leben in dieser Existenz geht, wie bei ihm hier. Und dennoch, er betet gar nicht für Gesundheit, sondern er hat so eine tiefe Gottesbeziehung, dass er zu Gott geht und ihn an die Versprechen von damals erinnert. Und ist es nicht verrückt, wie Gott gut ist und wie er ein Wunder tut und sagt, hey, ich mache es wirklich anders? Und jetzt ist wichtig, ich habe gerade gesagt, wir würden manchmal gern aus Gott ein mathematisches System machen. Ne? Wenn wir das oben reinschmeißen, kommt das unten raus. So funktioniert Gott nicht, ne? Das ist auch ganz wichtig. Aber könnte es sein, dass Gott seinen starken, allmächtigen Arm da davon bewegen lässt, indem wir die Hände falten und ein einfaches Gebet sprechen. Und es ist so eine grundsätzliche Wahrheit für uns als Christen, und doch ist sie von unserem Alltag und unserem Leben oft so weit weg. Wie oft sagen wir das, leben es vielleicht anderen vor, glauben es aber doch nicht oder praktizieren es auch selber nicht. Und ich glaube, und mich hat dieser Text neu aufgerüttelt vor anderthalb Jahren, seitdem begleitet er mich verstärkt in meinem Gebetsleben, dass dieser Text wirklich die Kraft hat, unser Gebetsleben zu verändern, zu revolutionieren und nach vorne zu bringen. Weil wenn das wirklich stimmt, was hier steht, dann verändert es alles. Wenn das wirklich stimmt, dann ist Veränderung möglich. Durch das, dass wir den an unserer Seite haben und den bitten, der alles vermag und alles tun kann, was wir selber nicht tun können. Sandkasten bauen oder schaffen oder so, das können wir gut, das ist kein Problem. Ne? Aber beten und bitten, das ist oft das, wo entscheidend ist. Und Ich hatte es heute Morgen mit dem Johnny da davon, das fand ich als Beispiel so sinnbildlich oft für unser Leben. Wir bereiten lang vor, dass der Gottesdienst gut wird. Ne? Die Band probt und die Technik ist am Start und die Predigt muss vorbereitet werden. Und wenn man das in Stunden aufrechnet, ein großer Aufwand, dass ein Gottesdienst zustande kommt, aber man nimmt sich kaum oder nur, wenn man bewusst darauf achtet, Zeit, um 5 Minuten davor noch zu beten, dass Gott auch das Seinige dazu gibt. Und es steht sinnbildlich ganz oft für unser Leben, wie wir unterwegs sind. Und es ist so einfach. Und dennoch glaube ich auch in unserem Leben als Christen kommt das oft so kurz. Und ich glaube und möchte auch euch neu dazu motivieren, dass Gott Wunder tun kann, wenn wir die Hände falten und beten in meinem Leben, aber vor allem vielleicht auch, wenn wir Fürbitte tun im Leben unserer Mitmenschen. Und Chris, jetzt brauchen wir den Tisch. Ich möchte euch das mal kurz noch ein bisschen praktischer versuchen, vor Augen zu malen. Und zwar anhand von einer Gleichung. Ich war unfassbar schlecht in Mathe, deshalb es wird nicht hochmathematisch, aber tatsächlich ein bisschen Mathe am Sonntagabend. Ich zeige es euch mal, es gibt eine Geschichte in der Bibel, die hat der Chris gerade gelesen. Und da geht es um diese Zahlen hier, 5 plus 2. Und so verrückt, wenn wir uns das Johannesevangelium anschauen, ne, das sind 20.000 Menschen, wahrscheinlich wenn man Frauen und Kinder mitzählt, gehen die Ausleger von 20.000 Menschen aus, die Jesus dort zuhören. Und dann sagt Jesus, ja gut, was machen wir jetzt mit denen, die haben alle Hunger. Und die Jünger sind Menschen und das merkt man. Sie holen ihren Geldbeutel aus, fangen an zu zählen und sagen, 10 Euro für 20.000 Menschen, da kommen wir nicht weiter mit. Und er sagt, selbst wenn wir 200 Silbergroschen hätten, der hätte nicht lang für die alle. Und die stehen zusammen, diskutieren und so. Ne? Die studierten Leute von Jesus stehen zusammen und diskutieren, wie sie die Leute satt kriegen. Er sagt Petrus noch irgendwann, guck mal, da ist ein Jungschaler. Der hat nur Körble dabei mit 5 Brote und 2 Fische. Aber bringt ja nichts. Ich stelle mir noch vor, wie sie das Kind noch bös angemacht haben, es weggeschickt haben und gesagt, geh du mal weg, wir haben hier Erwachsenenprobleme. Warum? Was machen sie? 5 plus 2 gibt 7. Und mathematisch gesehen, menschlich gesehen, es ist unmöglich, die Menschen da damit satt zu kriegen. Und sie haben völlig recht. Und jetzt kommt eine Sache, ich stelle das mal hier rüber, jetzt wird es nämlich hier zur Gleichung, mal gucken, ob ihr das noch alles sehen könnt. Jetzt kommt eine Sache, die dieser kleine Bub versteht, vielleicht ohne es zu wissen, die die Jünger nicht verstanden haben, nämlich er fügt dieser Gleichung einen Faktor hinzu. So einen hier, ein X. Er fügt dieser Gleichung Faktor hinzu und dadurch verändert sich alles, nämlich das Ergebnis wird komplett anders. Der Chris hat es gerade gelesen. Es geschieht ein Wunder und die Menschen werden alle satt. Die Menschen werden alle satt, weil dieser Junge Jesus in diese Gleichung mit aufnimmt. Und ich frage mich, liebe Geschwister auch, wenn ich das mal so ganz direkt sagen darf, warum leben wir in unserem Alltag ganz oft so, als ob es diesen X-Faktor einfach nicht gäbe. X, eine schöne Sache, heißt im Griechischen, ist ein Chi und steht als Abkürzung für Christus. Christus ausgesprochen für Christus. Und wenn dieser Christus Teil unseres Lebens ist, dann verändert sich die Gleichung. Dann gibt 5 plus 2 eben nicht mehr 7, sondern nicht immer und vielleicht nicht immer so, wie wir wollen, aber tut Gott Wunder. Und das erleben die Menschen an diesem Tag und ich bin überzeugt, dass wir es auch leben, wenn wir diesen X-Faktor in unserem Leben haben. Vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht ihn wieder neu hinzuziehen und sagen, ja, Jesus, ich möchte meinen Alltag nicht so leben, als ob du gar nicht Teil davon wärst, sondern das soll das sein, was mein Leben, mein Gebetsleben eigentlich ausmacht. Ich habe euch mal noch jemanden mitgebracht. Vielleicht kennt jemand noch diesen Kollegen hier, ein paar Grinsen. Wird wahrscheinlich nicht jeder kennen, aber es gab mal vor geschätzt, ich habe nicht geguckt, 15, 20 Jahren vielleicht, gab es so eine Fernsehsendung, kam immer sonntags morgens, die hieß X-Faktor, das Unfassbare. Dieser Kollege hier hat die moderiert und die hieß deshalb so, weil man konnte am Fernseher quasi mitraten, ob diese Geschichten, die hier vorkamen, das waren immer so 7, 8, 10 Minuten Geschichten, ob die wahr sind oder nicht. Und sie waren alle so unmöglich, so unrealistisch, dass man eigentlich immer sagen konnte, das kann ja nicht sein. Aber irgendwie, immer wieder, dann kam so ein Stempel und der hat dann gesagt, wahr oder unwahr. Und ganz viele dieser unmöglichen Geschichten sind dennoch wahr gewesen. Und genau das ist dieses Bild, ne? Wenn dieser X-Faktor in unserem Leben drin ist, dann haben wir die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, selbst auf Themen wie ein Klimawandel, wie ein Krieg, wie eine Hungersnot oder eine unheilbare Krankheit. Und ich habe euch noch ein Zitat da dazu mitgebracht, was mich immer wieder sehr herausfordert. Das hängt in meinem Büro und immer wieder manchmal, wenn ich so am Rödeln bin, am Arbeiten, gucke ich als hoch und dann hängt dieser Satz da, bete so, als ob alles von deinem Gebet abhänge. Und ich denke manchmal, oh Mann, wenn alles von meinem Gebet abhängen wird, wird es uns ziemlich schlecht gehen wahrscheinlich. Und dann fange ich manchmal an, meine Arbeit zu unterbrechen und zu sagen, Mensch, jetzt habe ich wieder so viele Stunden gearbeitet, ohne einmal die Hände gefaltet zu haben. Aber das ist doch das, diesen X-Faktor im Leben zu haben, das ist doch das, was wirklich Veränderung in unser Leben bringt. Und ich möchte euch ermutigen, Jesus Teil eures Lebens werden zu lassen oder diesen X-Faktor in eurem Leben wieder neu aufleben zu lassen, auf das wir Wunder erleben können. Und Wunder muss nicht immer heißen, dass Gott alles so tut oder das erhört, wie wir uns das vorstellen. Ja, Wunder heißt immer im weitesten Sinne die Möglichkeit zu bekommen, dass Menschen ganzheitlich gesund werden. An Körper, Seele und Geist, aber nicht nur kurzfristig, sondern für die Ewigkeit. Ja. Beispielsweise hat Jesus einen Lazarus aus dem Grab rausgerufen und ihm zum Leben erweckt. Das lesen wir in Johannes 11. Aber es gibt ein Problem daran, nämlich ein paar Jahrzehnte später ist Lazarus wieder tot. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur darum beten, dass jemand vielleicht körperlich gesund wird, auch wenn das natürlich, wenn wir darum beten und wenn das eine wichtige Sache ist, sondern dass jemand ganzheitlich gesund wird, dass er mal bei Jesus die Ewigkeit verbringen darf, dass jemand nach Hause kommen kann zu Gott, da, wo er eigentlich hingehört. Und zum Abschluss noch den folgenden Satz, ich habe ihn gerade schon gesagt, einfach vielleicht zum Merken oder zum Mitnehmen. Egal wie hilflos und hoffnungslos du dich fühlst, wir haben immer Einfluss, weil wir ihn, Gott, den Allmächtigen, diesen X-Faktor an unserer Seite haben. Und ich kann nur immer wieder neu mich selber und euch ermutigen, so zu beten, dass dieser X-Faktor wirklich Teil von unserem Leben ist. Und dann sind Wunder möglich. Ich möchte zum Abschluss ein Gebet sprechen. Ihr könnt auch schon mal nach oben kommen. Jesus, du möchtest der X-Faktor in unserem Leben sein. Du möchtest der Teil unserer Gleichung sein, die den Unterschied in unserem Leben macht. Und wir bekennen dir und klagen auch, wie oft wir dich aus unserem Leben ausklammern, wie oft wir dich links liegen lassen oder du uns egal bist. Und ich bitte dich, dass unser Leben wieder neu von dir bestimmt und durchzogen wird. Und Jesus, ich danke dir, dass wir Einfluss nehmen können, indem wir die Hände falten und zu dir kommen. Und ich möchte konkret und in deinem Namen beten für unsere Welt, dass du dich über ihr erbarmst, über den Kriegen, über deinem Volk Israel, über dem vielen, was uns persönlich beschäftigt. Jesus, mach du ganzheitlich gesund. Wir wollen dir die Ehre geben mit unserem Leben. Dir danke sagen, dass du der gute Hirte für uns sein möchtest. Wir bitten dich, dass du dich als solcher erweist und dass wir Wunder erleben dürfen, nicht weil wir groß sind, sondern weil du gut bist und weil es deine Lieblingsbewegung ist, dich uns zuzuneigen, deinen Kindern. Wir danken dir, dass du bei uns bist an diesem Abend und dass wir uns stets auf deine Gegenwart verlassen können. Dir sei Ehre in allem. Amen.